2. Aussprache mit einem persischen Priester und 2 persischen Kaufleuten. Das Leben hatte ihn auf eine Stufe gestellt, von der aus er zu jedem sprechen und allen dienen konnte. Und seinen Brüdern, so sie manches Mal in Bedrängnis gerieten, wurde er im wahrsten Sinne der Stellvertreter des Meisters. Am innigsten war er mit Jakobus verbunden, dem Bruder des Herrn, dann mit Petrus. Die ganze Gemeinde hatte neben Jakobus zu keinem anderen so großes Vertrauen wie eben zu Johannes. So ist es verständlich, dass das Haus der Maria zu einem Heim der Liebe und einem Bergungsort wurde. Wie waren die Priester erbost, wenn sie erleben mussten, wie die nach Liebe und Wahrheit Hungernden immer und immer wieder in das Heim der Liebe gingen. Manch ein Versuch, das verhasste Heim zu zerstören, wurde gemacht, aber stets ohne Erfolg. Johannes hatte dank der Fürsorge eines Römers erreicht, dass in diesem Hause einige römische Soldaten zum Schutze bestellt wurden. Immer größer wurden die Aufgaben der Brüder, aber auch ständig größer die Nöte der Suchenden. Meist waren die Brüder wochenlang, ja oft monatelang fern. Da hielt es Johannes erst recht für seine Pflicht, in Jerusalem zu bleiben. Wieder einmal waren alle Brüder unterwegs. Zu dieser Zeit kamen zu Johannes fremde Kaufherren, weit aus Persien, um an der Quelle die Wahrheit und die lebendige Kraft zu erfahren, die sie in Persien mit großer Beredsamkeit schildern hörten. Ihnen hatte sich noch ein persischer Heidenpriester namens Karsma zugesellt. Auch diesem war es recht ernst um die Wahrheit. Johannes in seiner Liebe empfing diese Menschen, und bald war der rechte Kontakt gefunden, der sie alle verband. Maria, die gerade zugegen war, wurde von Johannes aufgefordert, ihm dienend zur Seite zu bleiben. Es würde nötig sein. Der Heidenpriester ging ohne Umschweife auf das Ziel los und fragte: Was ist es um Jesus, der von den Toten wieder auferstanden sein soll? Wer ist seine Mutter und wer sein Vater? Und wie verlief seine Jugend? Es gehen so viele Gerüchte über diesen Menschen um. Ich würde gerne die Wahrheit erfahren. Johannes erwiderte: Hier, diese Maria ist seine Mutter. Jesu Zeugung und Geburt sind jedoch ein großes Wunder. Als Johannes schwieg, forschte der Priester weiter: Wieso Wunder? Ist nicht jede Geburt eines Menschen ein Wunder? Gewiss, aber um Jesus ist noch ein Geheimnis, das der Verstand auch des Verständigsten nie und nimmer völlig fassen wird. Schon die Propheten haben seine Ankunft vorausgesagt und haben geweissagt, dass er von einer Jungfrau geboren werden wird. Und so ist es auch geschehen. Freund, wie soll ich das verstehen? Wir sind doch erfahrene Männer, sprach Maria. Freunde aus der Ferne, so unglaublich es auch klingen mag, ich habe diesen Jesus ohne Zutun eines Mannes empfangen und ihm auch das Leben geschenkt, ohne einen Schmerz. Die Verheißung wurde mir durch einen Engel, der mir sichtbar und hörbar wurde. Ich war noch ein halbes Kind und habe weder den Engel und hernach die Menschen verstanden, die mich auf meinen Zustand aufmerksam machten. Es war damals eine bittere Zeit für mich, und der Tempel tat alles, diesen Umstand aufzuklären, da ich ja im Tempel erzogen und dem alten Josef dann zur Pflege übergeben worden war. Wir mussten Giftwasser trinken, und da es uns nicht schadete, wurde unsere Unschuld offenbar. Als der kleine Jesus geboren war, sind auch Landsleute von euch gekommen und haben dieses Kind als seinen König geehrt. Jesus wuchs auf wie andere Knaben. Aber schon mit 2 Jahren sprach er größere Weisheiten aus als erfahrene Männer. Es ist unmöglich, dies alles in Kürze zu erzählen. Aber das Wichtigste ist ja doch nicht seine Person, sondern der in ihm wohnende Geist. Der Priester erwiderte: Es ist schwer, dieses ohne weiteres zu glauben. Doch ist meines Erachtens die Person genauso wichtig wie der Geist, von dem er belebt worden ist. Ich bitte aber, mir meine Zweifel nicht zu verübeln. Unglaubliches wird ja über ihn erzählt, darum ich kein Opfer scheute, um die Wahrheit zu erfahren. Johannes sagte: Freund, sei versichert, wir dienen dir im Geiste Jesu und haben nur einen Wunsch, dass du uns recht verstehen mögest. Hinsichtlich der Geburt Jesu wird in ferne Zeiten mit Zweifeln zu rechnen sein. Aber wir waren ja Zeugen seines Lebens, Wirkens und Schaffens. Dennoch wird es für dich und alle anderen um vieles leichter sein, sein Wesen und seinen Geist zu erfassen, als wie es für uns dereinst war. Wir haben seine Menschheit wie seine Herrlichkeit geschaut, die er uns offenbarte, aber nicht in Worten, sondern wahrhaft in Taten. Ihr, die ihr gekommen seid, um die Wahrheit über Jesus zu erfahren, werdet ja von selbst von der Wahrheit durchdrungen, wenn ihr es ihm ermöglicht, seinen Geist auf- und anzunehmen. Dieser Geist ist Liebe, Liebe und immer wieder Liebe. Aber keine Liebe, die da blind ist, sondern mit höchster Weisheit gepaart. Wenn Menschen mit Jesus zusammenkamen, hat es oft Anstöße gegeben wegen seines Menschlichen. Ihr, die ihr nur den Auferstandenen, und zwar dem Geiste nach, leben werdet, habt mit seinem Menschlichen nichts mehr zu tun. Mein Freund, es ist recht ermutigend für uns, wenn du uns die Verheißung gibst, diesen Auferstandenen zu erleben. Für dich ist solches ja leicht, aber für uns taucht wieder die Frage auf: Ist dieser auferstandene Jesus derselbe, den ihr als Mensch Jesus gekannt habt? Viele Kräfte werden offenbar, in der Natur genauso wie im Übersinnlichen. Da muss ich dir recht geben. Wer aber wie wir jahrelang mit ihm gelebt hat. Sein Sterben und seine Auferstehung erlebte, ist nicht mehr zu täuschen. Aber das ist noch nicht das Wichtigste, dass wir von seiner Auferstehung, von den Toten überzeugt sind, sondern dass uns sein Geist erfüllt, den er uns lange vor seinem Tod verheißen hat. Diesen Geist zu erringen, ist das Wichtigste. Denn in diesem seinem Geist überkommt mich und uns alle seine Kraft und Weisheit. Hast du einmal dieses an und in dir erlebt, dann hören alle Fragen über Jesus auf. Denn dann hast du sein Leben mit seinem Geiste übernommen und bist ein neuer Mensch geworden. Was würden auch alle die Wahrheiten bedeuten ohne seinen Geist? Und was würde der Glaube an ihn sein, so er nicht von ihm belebt würde? Nichts könnte euch auf die Dauer befriedigen, aber in Jesu Geist und Leben hat ein jedes Leben einen neuen Wert bekommen und die Ewigkeitsfragen sind gelöst. Es ist aber noch keiner, der starb, wiedergekommen, und bis jetzt sind wir ohne jede Hoffnung geblieben. Wir nicht. Liebe Freunde, denn der Tod ist nun kein Schrecken mehr für uns. Jesu Liebe hat für alle, die an ihn glauben und nach seiner Lehre leben, den Tod überwunden und ihnen ein ewiges Leben verheißen. Dieses ewige Leben wird aber nicht erst nach unserem Leibestode offenbar, sondern schon hier in unserem Erdenleben. Und ihr könnt versichert sein, dass mir alle Tore im Jenseits offen stehen, sprach ein anderer. Freund, was du uns da sagst, ist noch nicht gehört worden. Dir sollen alle Tore des unbekannten Jenseits offen stehen. Wie sollen wir denn das verstehen? Nicht anders, als dass mir jederzeit das Schauen gegeben ist, der im Jenseits Weilenden. Du wirst dich wundern, wenn ich dir sage, dass du von einem jungen Mann begleitet wirst, der dich sehr lieb hat. Es ist deines Bruders Sohn. Er hat sein Leben bei einem Wagenunglück verloren, das dich auf einer Reise betroffen hatte. Du selbst hattest dabei wenig Schaden erlitten. Untröstlich warst du aber, da du deinem Bruder versprochen hattest, auf seinen Sohn gewissenhaft zu achten. Das ist wahr. Mir ist dieses tatsächlich geschehen, bestätigte der Kaufmann. Aber das ist mir unerklärlich, wie du um dieses wissen kannst und das dieser mein tief betrauerter Karkas immer bei mir sein. Dieses zu wissen ist für mich ein Rätsel. Ist es dir noch zu wenig Beweis? Dann wisse, dieser dich begleitende Karkas lässt dir sagen, du mögest mit den Templern
kein Geschäft abschließen, denn du sollst zu großer Schlechtigkeit missbraucht werden. Sprach der Kaufmann zu dem Priester: Höre, Freund Karsma, was ist nun zu glauben? Jetzt soll ich nicht einmal das Geschäft mit den Templern abschließen, um das ich mich so bemüht habe? Was sagst du denn nun zu dem allem? Ich stehe vor großen Rätseln. Trifft alles das zu, was dieser Jünger sagt, dann hat jedes Suchen nach einer anderen Wahrheit keinen Zweck mehr. Dann sind wir am Ziele unserer Sehnsucht. Lasse dir aber von dem Jünger noch mehr offenbaren, denn ich habe das größte Interesse daran. Noch mehr zu offenbaren sehe ich nicht ein. Entweder ihr glaubet diesen euch gegebenen Beweisen, oder ihr tut es nicht. Ist es euch ernstlich, um die Wahrheit zu tun, dann sei euch dies Wenige schon übergenug. Denn ich bin nicht da, um von geistigen Dingen zu plaudern, sondern um Leben aus Gott zu künden. Noch einmal sage ich dir, der du ein Priester bist, lass dich von dieser Wahrheit ergreifen, und du wirst den dir anvertrauten Seelen das Leben aus Gott bringen. Bis jetzt haben der Aberglaube und die Unwissenheit dieser Menschen dich noch nicht ernstlich nach Wahrheit bedrängt. Aber wie willst du bestehen können, wenn einige deiner Glieder von dir nun Beweise fordern, wie du sie von mir gefordert hast? Ich brauche sie nicht zu fürchten, denn ich bin im Besitze der ewigen Wahrheit. Was aber kannst du mir wohl an Beweisen bieten, so ich dich nach deinen Göttern und nach den Toten frage, die du geliebt hast? Ich denke dabei an dein Weib, das du nicht von der Wahrheit deiner Götter hast überzeugen können und das im Jenseits immer noch nicht zur Quelle des Lebens gelangt ist. Was bist du für ein Mensch, dass du auch um dieses weißt? Ich glaubte sie tot, und du sagst, dass sie immer noch nicht zur Quelle des Lebens gelangt sei. Freund, das Leben aus Gott gibt mir dies als Beweis für euch. Ihr denket, ich lese eure Gedanken. Da habt ihr recht. Aber nicht nur eure Gedanken kenne ich, sondern auch Dinge aus eurer Vergangenheit, an die ihr längst nicht mehr denkt. Zum Beispiel du, der du dir noch nie so recht die Mühe gegeben hast, das Leben deiner Götter zu erfassen, kannst nicht die Sünden deiner Jugend abwaschen und weißt bis heute noch nicht, warum deine Kinder so schlechte Augen haben. Wie klagte dein Weib über dieses Unglück? Dabei warst du der Urheber selbst. Nie hast du darüber nachgedacht, dass du in der Jugend gefangene Vögel blendetest und es dir übergroßen Spaß machte, wenn die blinden Vögel nicht mehr wussten, wohin sie fliegen sollen. Niemals kam dir in den Sinn, dass auch ein solches Tier Futter suchen muss und nun keines mehr finden konnte. Auch das weißt du. meine Jugenddummheiten sind also die Ursachen dafür, dass meine Kinder schlechte Augen haben. Oh, wie grausam ist das Schicksal. Meine Kinder müssen die Dummheit ihres Vaters büßen. Rede nicht von Schicksal, sondern denke an die ewigen Gesetze einer Gottheit. Der ewige Gott und Schöpfer Himmels und der Erden, der in Jesus, dem Menschensohn, sich offenbaren konnte, hat uns noch vieles mehr erleben lassen. Auch dir sei gesagt, dass deiner Kinder Augen nur der ewige Gott heilen kann, so du an ihn glaubst und nach seinem Willen alles gut machen willst, was du in deinem Leben versäumtest. Freund, hier meine Hand. Ich will glauben, und wenn sich alles gegen mich wenden sollte, du kennst meine Gedanken und siehst, dass ich es ehrlich meine. Und dies darum, weil du wohl Tatsachen feststelltest, aber mir keinen Vorwurf machtest, sondern sogar Heilung zusicherst. Habe Dank dafür und lasse mich seine Lehre wissen. Bald wirst du von der Lehre erfahren. Aber zuvor möchte ich mit deinen Freunden ins Reine kommen. Denn sie sind auch um Jesu Willen gekommen. Nun sagte einer der Kaufleute zu Johannes: Freund, mir ist es eine große Freude, dass ich endlich an die Stufen des wahren Gottestempels gelangt bin. Ich brauche deswegen nicht zu fragen, sondern nur zu hören. Alles, was du meinen Freunden sagtest, ist so gut wie mir gesagt. Und darum ist es mir Freude, dir zu danken, weil du so ehrlich bist und dich nicht scheutest, unserem Priester die Wahrheit zu sagen. Nun, er hat dir gedankt, und dass er sein gegebenes Versprechen hält, davon bin ich überzeugt. Ich kenne ihn. Dass aber sein Weib noch nicht an der Quelle des Lebens sein kann, ist betrübend. Aber was ist da zu tun? Sie lebt doch nicht mehr. Dem Leibe nach, ja, nicht mehr. Dennoch hat sie dem Geiste und der Seele nach genau das Leben wie wir, nur mit dem Unterschied, dass wir noch das Fleisch, die Hülle unserer Seele tragen. Auch sie ist durch die Gnade Gottes mit hier und Zeuge dessen, was hier gesprochen wird. Ein Gott, der Liebe und Leben ist, hat keinen Gefallen an dem Untergang seiner Geschöpfe. Durch seine Menschwerdung in Jesus hat er Mittel und Wege geschaffen, dass auch jene, welche die Botschaft seiner Liebe und Lehre nicht erfahren konnten, sich zu ihm wenden können. Seid darum ohne Sorge über die, die da in seiner Obhut leben, sondern sorget euch vielmehr um euch selbst, damit ihr das Leben erfasset und erkennet und in diesem Erkennen euch selbst einmal kennenlernt. Der Mensch, wie er jetzt ist, geht seinem Verderben entgegen, wenn er sich nicht in Gott findet. sich in Gott finden, aber bedeutet Gott und seine Wahrheit suchen und in dieser dann gefundenen Wahrheit verbleiben. Ist der Mensch so weit, dann wird ihm hinzugegeben, was ihm zu seiner weiteren Entwicklung dient, durch den Geist der Gnade, der wie ein Quell aus der Gotteswahrheit hervorgeht. Keiner könnte da jemals sagen, dass er damit zu kurz gekommen wäre. Das ist mit Gottes Hilfe dir gelungen, lieber Freund. Denn ein jedes Wort ist mir wie eine Wahrheit in mein Inneres gedrungen. Nur über Karsmas Weib bin ich noch im Unklaren. Lass dir an der Wahrheit genügen, die dir als Wahrheit geworden ist. Denn wisse, es ist nicht gut, zu viel auf einmal zu wissen. Glaube an Jesus, der da von den Toten erstanden ist, denn um seinetwillen bist du ja gekommen. Und ich sage dir, dass du heute noch viel Wunderbares erleben wirst.